Wir beschäftigen uns ja gerade so mit so ein paar Puzzleteilen. Also wir beschäftigen uns mit der Lehre von Menschen. Und diejenigen, die jetzt schon im Laufen dabei sind, wissen Bescheid, dass ich immer wieder so ein bisschen anders denke, so ein bisschen kontrovers denke. Und es ist nicht, weil es mir so Spaß macht, also weil ich so gerne anders denke und gerne Gegenwind bekomme und so. Aber einfach im Studium, im Bibellesen, im Forschen, in der Auseinandersetzung, im Nachdenken, im Prüfen, merke ich, dass bestimmte Dinge, die ich von klein auf so gelernt habe oder die man mir gesagt hat, irgendwann mal nicht mehr passen. Eben Puzzleteile kommen irgendwie nicht zusammen. Und ich merke, dass ich so mit Gewalt einige hineingedrückt habe und versucht habe, sie passend zu machen. Und die passen nicht so richtig. Und deswegen habe ich angefangen, umzudenken und zu prüfen. Und das betrifft genauso die Lehre von Menschen. Ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen, vor allem als Jugendliche, dass der Mensch aus einer Dreiteilung besteht, aus Geist, Seele und Leib. Und das ist nicht mehr meine Position. Ich finde das nicht in der Schrift. Und darüber haben wir schon einige Abende jetzt, die 1, 2, 3 Abende darüber Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich möchte einfach euch genauso auffordern, das zu prüfen, das zu reflektieren. Was ich sehe in der Bibel ist Folgendes, dass der Mensch aus einem materiellen Teil, also materiellen Teil besteht, aus einem nicht materiellen Teil besteht. Dieser materielle Teil wird in der Bibel bezeichnet oft als Körper oder als Fleisch, so mit Knochen sozusagen, ja. Und die Bibel bezeichnet den immateriellen Teil oft mit Seele oder Geist. Aber die sagt nicht zuerst Körper, dann Seele, dann Geist, sondern sie gebraucht allein diese beiden Begriffe Seele und Geist synonym. Es gibt Bibelstellen, wo wir denken, das ist Geist, die Bibel bezeichnet das als Seele. Und da, wo die Bibel von Seele redet, kann an anderen Stellen wird das bezeichnet als Geist zum Beispiel. Also in der Bibel sehe ich, dass die Begriffe für Seele und Geist synonym gebraucht werden. Versteht ihr? Ich denke schon, wenn ich synonym sage, ja? Die sind austauschbar. Die sind gleich, ja? Also man kann sowohl von der Seele als vom Geist reden. Also nach meinem Verständnis besteht der Mensch aus einem materiellen und einem immateriellen Teil. Aber der Mensch ist weit mehr als nur, also wie gesagt, wir tun uns zu einfach, wenn wir sagen, wir versuchen den Menschen in so drei Teile einzuordnen, Geist, Seele, Leib. Und dann tun wir, ja, der Körper, das ist der Leib, eine gefallene Schöpfung, der wird so irgendwann mal abgelegt. Die Seele ist das Fleisch, das Schlechte im Menschen. Und der Geist ist das, was ewig lebt. Also, das ist so eine ganz klassische, und ich habe schon gesagt, ich denke, das ist eine philosophische Art und Weise, das ist eine platonische Art und Weise, eine von der griechischen Philosophie beeinflusste Art und Weise, Menschen zu sehen. Ganz stark verwurzelt in der Philosophie, im griechischen philosophischen Denken. Und über bestimmten Kirchenväter ist diese Lehre in die Kirche hinein und man hat sie in die Bibel hineingelegt, weil man 1, 2 Stellen gefunden hat, die wahrscheinlich ähnlich, also die das sagen könnten. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Stellen das nicht unbedingt sagen. Hebräer, Paulus, sein Segen, Gott, dass Gott unseren Leib uns bewahren, sein Geist, Seele und Leib. Und dann sagt man, hier steht eine Dreiteilung. Und ich sage, nein, das ist keine Dreiteilung. Was Paulus sagt, Gott wird uns bewahren, komplett, nämlich samt Geist, Seele und Leib. Das heißt ganz und nicht nur den Geist bewahren. Nach diesem System wird der Leib abgelegt, die Seele wird gebrochen und der Geist ist das, was ewig lebt. Aber das ist nicht das, was Paulus auch in seinem Segen dann sagt. Das ist einfach ganz kurz der Anmarschweg. Und ich bin davon überzeugt, dass der Mensch vielfältiger ist als nur aus drei Teilen. Also wenn man es schon teilt, dann würde ich sagen, wenn in zwei, nämlich materiell, immateriell. Aber die Bibel lehrt uns eine Ganzheitlichkeit des Menschen. Und ich denke, das ist gesund, wenn wir dahin kommen, den Mensch ganzheitlich zu verstehen. Wir sind ganz, so wie Gott uns ganz geschaffen, mit diesen beiden Aspekten, nämlich materiell und immateriell. Und die sind so zusammen verwoben, dass ich nicht hingehen kann und trennen kann und sage, das ist Geist, das ist Seele, das ist Leib. Schwer. Das ist nicht schwer, das ist eigentlich unmöglich. Und das ist, denke ich, was der Hebräerbriefstelle sagt, wenn sie sagt, dass das Wort Gottes schärfer ist als zweitschneidiges Schwert. Und nur das kann es trennen. Nur Gott ist in der Lage zu sagen, was, in welchem Bereich sich sozusagen abspielt. Es ist sehr schwer, das zu trennen. Und ich denke, jeder, der sich einigermaßen gut kennt oder sich mit Menschen, ob in der Seelsorge oder in welchen therapeutischen Anstalten sich beschäftigt, weiß, wie schwer es ist, etwas zu unterscheiden, zu differenzieren und zu sagen, okay, wo liegt das Problem? Und das ist dann mehr Raterei als sonst was. Aber Gott hat uns geschaffen, er kennt uns durch und durch, er weiß, wie sie sind. Und ich denke, er offenbart uns in seinem Wort. Und ich denke, dass das Wort Gottes uns eine Vielfältigkeit aufzeigt. Ich habe das versucht, mit einem Puzzle darzustellen. Der Mensch als Ganzes, und es sind verschiedene Puzzleteile, verschiedene Aspekte, die uns beschreiben, die uns ausmachen als Menschen. Und ich hoffe, ich frage jetzt mal ein bisschen ab. Wir haben schon in den letzten Abenden so ein bisschen ein paar Aspekte angeschaut. Was ist euch so hängen geblieben? Welche Aspekte beinhaltet der Mensch? Er ist ein Erdling, ja genau, ein Erdwesen. Er ist aus der Erde gemacht, das klingt ein bisschen komisch, gell? Aber er ist aus der Erde gemacht, Gott hat sich die Hände schmutzig gemacht und hat den Menschen aus der Erde gemacht. Das heißt, er ist einfach erstmal Materie. Das ist der Mensch. Und warum ist das nicht? Er ist nämlich irdisch und nicht himmlisch. Das ist sehr, sehr entscheidend, ein Grundverständnis. Und ich denke, wenn man hier nicht das richtig einordnet, dann wird der Mensch sich nämlich für Gott halten, überheblich werden, meinen, also da kann es kann keine gesunde Selbsteinschätzung kommen, wenn man nicht das begreift, was das heißt. Er ist Adam, Adama, von der Erde genommen. Und es ist somit ist der Aspekt, dass der Mensch Fleisch ist. Dieses er ist Erdling, also von der Erde genommen, wird in der Bibel ganz stark mit dem Begriff Fleisch in Zusammenhang gebracht. Und Fleisch bedeutet erstmal mal, er ist schwach. Er ist darauf angewiesen, dass Gott ihm gibt und dass Gott ihm hilft und dass Gott ihm am Leben erhält. Wenn Gott nämlich aus dieser Materie nicht Leben machen würde, würde der Mensch überhaupt nicht existieren. Darum geht's. Wenn Gott durch seinen Ruach, das Hebräische, also diesen Geist Gottes, wenn Gott die Materie nicht einhaucht und so mit Leben hineingibt und das Leben am Leben erhält, kann der Mensch einfach nicht existieren. Er ist einfach ein Erdling. Von der Erde genommen, zur Erde wieder zurückkehren. Das ist erstmal Mensch. Aber das ist noch nicht alles. Der Mensch ist auch noch was? Abhängig, ganz genau. Das ist ein bedürftiger Mensch. Das heißt, er ist ein Lebewesen. Zuerst ist er ein Erdwesen von der Erde genommen. Gott hat ihm Leben gegeben. Darum lebt jetzt diese Materie. Und eben, er ist ein Lebewesen. Er ist eben ein abhängiges, ein bedürftiges Wesen. Die Bibel spricht von einem Nefesh. Und dieses, passiert da was? Ja. Nicht, dass bei mir irgendwas aufleuchtet. Er ist ein Nefesh. Das ist das, was wir unter Seele, also das Wort Nefesh wird im Griechischen mit Seele über, also Psyche übersetzt, und das wir haben das deutsche Wort für Seele. Also der Mensch ist ein bedürftiges Wesen, er ist eine lebendige Seele, und darum da haben wir sind wir ein bisschen stehen geblieben und haben uns angeschaut, dass Seele nicht etwas in erster Linie Immaterielles beschreibt, sondern einfach das Leben an sich, das bedürftige Leben des Menschen. Wir sind eine Seele, und Gott hauchte den Menschen an, und er bekam eine Seele, gell? Sondern was steht da? Er wurde zu einer lebendigen Seele. Das ist ein Riesenunterschied, ob er eine hat oder eine ist. Das heißt, der Mensch ist eine Seele. Das heißt, und mit der Seele ist verbunden Rachen, Hals, Atem. Über diese Dinge haben wir nachgedacht. Das heißt, das drückt die Bedürftigkeit aus. So wie ein Vogelküken seinen Rachen aufsperrt und nach Nahrung sich sehnt und schreit. Und wenn die Mutter da nicht die Nahrung hineinlegt, dann stirbt das Küken. Auf sich allein ist es nicht überlebensfähig. Genau das drückt eigentlich der Begriff Nefesh, Seele, aus. Der Mensch ist auf Gott angewiesen. Und wenn Gott ihm nämlich nicht Leben gibt, stirbt der Mensch. In dem Moment. Und Gott, deswegen warnt Gott und sagt, entfernst du dich von mir, dann wird das, was ich als Leben gemacht habe, die Materie zum Leben erschaffen, und die wird wieder zurückkehren. Das wird wieder Materie, das wird nämlich Erde wieder. Du bist, ich mache, dass du lebst. Das ist entscheidend, oder? Überleg mal, was das für Konsequenzen hat, dass der Mensch eigentlich nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, dass er eigentlich mit Gott nichts zu tun haben möchte. Und, alle nur die Tatsache. Wenn Gott sagt, ich habe dich aus der Materie gemacht, und wenn ich sage, wenn du dich von mir entfernst, dann lasse ich dich zurückkehren zur Materie. Da kann der Mensch nicht sagen, ich brauche keinen Gott, ich meistere mein Leben lebens. Diese ganzen Anti-Aging-Produkte, oder? Die heute so, wie heißen die? Ja? Ist so, von Creme bis zum Sport alles, der Mensch will sein Leben selbst verlängern. Ja, der will selbst alt werden können und ich werde so und so alt. Ah, okay, ja, guck, was machst du? Ah, ich esse gesund, nichts gegen gesundes Essen übrigens, gell? Ich mache Sport, auch nichts gegen Sport. Aber wenn man meint, das erhält das Leben und das bringt dazu, dass wir alt werden, hallo? Also das ganz stark, der Begriff Seele, das hebräische Nefesh, drückt die Abhängigkeit des Menschen von Gott aus. Und allein aus diesem Aspekt mal die Psalmen neu zu lesen überhaupt und darauf zu achten, da wo es heißt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dich erlöst hat und so weiter. Und mit diesem Verständnis mal diese Psalmen zu lesen, was der Psalmist eigentlich sagt, lobe den Herrn meine abhängiges Leben, mein Leben, nicht meine Seele in mir drin tanze. Habt ihr schon gefragt, wie die Seele lobt? Wie der Psalmist sagt, Seele, los, lobe. Und die Seele, Halleluja. Wie lobt eine Seele? Wie kann ich zumindest sagen, lobe den Herrn meine Seele? Was bedeutet das? Wir singen das, lobe den Herrn meine Seele, oder? Das ist ein schönes Lied, sehr hoch und sehr lang. Viele Strophen am Schluss, oh, aber ein schönes Lied. Also das, wir singen sowas, wir lesen sowas, aber wir denken nicht darüber nach. Und ich denke, das hat was mit einem Menschenbild zu tun, weil wir gar nicht wissen, was bedeutet Seele. Aber wenn es heißt, lobe den Herrn meine Seele, das heißt, lobe mein Leben. Und nicht nur irgendein Leben, sondern mein abhängiges Leben. Und dann wird ausgedrückt, warum? Ja, der mich gerettet hat. Ah, ich bin erlösungsbedürftig. Gott muss mich retten, sonst sterbe ich. Ach, das ist Loben. Das wird, diese Abhängigkeit zum Rettergott wird in diesem Psalm zum Beispiel deutlich gemacht. Darum heißt auch Seele und nicht lobe den Geist. Lobe Geist meinen Gott oder so. Versteht ihr? Weil das hat was mit dieser Bedürftigkeit zu tun hat. Und darum ist es auch, das habe ich letztes Mal auch darüber gesprochen, und darum ist es so wichtig, das zu verstehen, weil das höchste Gebot ist doch, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit der ganzen Kraft, oder? Das ist das höchste Gebot. Und die nächsten wie dich selbst. Das ist das königliche Gebot. Ja, wie liebt man Gott mit der ganzen Seele? Liebe den Herrn meine Seele. Ja, was bedeutet das? Das heißt nichts anderes. Ein Leben zu leben in der ganzen Abhängigkeit von Gott. Es zu bekennen und nicht nur mit den Lippen, sondern in meiner Praxis, in meinem Alltag zu sagen, Herr, wenn du morgens mir nicht die Kraft gibst, aufzustehen, dann sterbe ich. Sich der Abhängigkeit von Gott zu sein in jeder Situation, das bedeutet Gott lieben mit der Seele. Gott es einzugestehen und sich drunter zu stellen, Gott, ich brauche dich, das bedeutet Gott zu lieben mit der ganzen Seele. Das hat mit Abhängigkeit zu tun. Also Abhängigkeit in dem positiven Sinne. So. Und nicht einfach, liebe den Herrn von deiner Seele, liebe Gott mit deiner Seele, ja, wie liebe ich das? Ja, das muss irgendein Gefühl. Und man wartet bis Schmetterlinge irgendwo mal im Bauch, aber die kommen irgendwie nicht, oder? Das ist damit ist es nicht gemeint. Das führt uns zum nächsten Puzzleteilchen, über den wir nachgedacht haben. Der Mensch ist nicht nur ein Erdwesen, er ist nicht nur ein Lebewesen, sondern er ist auch ein Gesellschaft bzw. ein Gemeinschaftswesen. Genau, er ist dazu geschaffen, in eine Gemeinschaft zu treten und in erster Linie eine Gemeinschaft mit Gott. Weil Gott ihn gemacht hat und Gott hat gesagt, in meiner Gemeinschaft, da lebst du, da ist Leben, da gebe ich Leben, das ist die Quelle des Lebens. Entfernst du dich aus meiner Gemeinschaft, beginnst du dann zu sterben. Gott hat den Menschen als ein Gemeinschaftswesen gemacht. Und ich denke, dass dieser Aspekt am meisten, nicht alles, aber am meisten uns von der Tierwelt unterscheidet. Ich glaube, also die Bibel sagt, dass die Tiere übrigens auch eine lebendige Seele haben. Und das, ich denke, habe ich vielleicht einige geschockt so und vielleicht andere waren überrascht. Vielleicht anderen haben es in ihren Bibelübersetzungen so nicht gefunden. Aber am Anfang, als Gott die Welt schuf, schuf er auch lebendige Wesen im Meer, lebendige Wesen im Himmel und lebendige Wesen auf der Erde und uns auch als lebendige Wesen. Was damit gesagt wird. Also da übrigens, überall, wo es heißt lebendige Wesen, steht im Hebräischen lebende Nefesh. Und Nefesh heißt Seele. Das heißt, Gott schuf im Himmel, also Vögel und Erde, auf der Erde die ganzen Tiere und im Meer. Und das sind alles Seelen. Das heißt, warum sagt die Bibel eigentlich Seelen? Für uns ist es verwirrend. Aber das bedeutet, dass alles von Gott. Auch jeder Spatz, ja. Jedes Vögelein, ja. Jedes Tier, ja. Gott macht sie und Gott macht sie, dass sie leben und dass sie und sich Nahrung haben. Sieh die Lilie auf dem Feld. Kennt ihr das, was Jesus gesagt hat, oder? Gott, der Vater, versorgt sie. Natürlich, warum? Weil er sie gemacht hat. Und übrigens, sie wissen das. Die sind so, darf ich wirklich sagen, die sind so schlau. Im Vergleich zu uns manchen Menschen. Sie wissen das, von wem sie abhängig sind. Wir Menschen, und wir denken, wir brauchen Gott nicht, wir brauchen nicht. Die Vögel, die wissen das. Ich finde das so spannend, deswegen liebe ich das Buch Jona so sehr. Das habe ich ja ein paar Mal vielleicht schon erwähnt, aber ich liebe das Buch Jona so sehr, weil ich finde, dass auf eine herrliche Art und Weise uns gezeigt wird, dass die ganze Schöpfung eigentlich Gott anbetet und auf Gott hört, nur auf einen nicht, nur einer nicht, das ist der Mensch. Gott macht so und es kommt ein Sturm, Gott macht so und es kommt ein der Sturm hört auf, Gott macht so, es kommt ein Fisch, Gott macht so und er hört auf, also U-Boot zu spielen, meine ich damit. Gott macht so und es kommt eine Pflanze so, und es kommt ein Wurm und so ein Ostwind und steht hier, und da heißt immer Gott bestellt, also ich finde es so genial, so wie beim Griechen, ich gehe gern zum Griechen übrigens. Und dann bestelle ich auch gerne und ich hoffe auch, dass es sofort kommt. Und wenn ich dann Stunden da sitze, dann werde ich unruhig. Aber Gott macht so und die ganze Schöpfung gehorcht, weil sie weiß, wer das ist. Psalm 19 haben wir mal miteinander angeschaut, diesen herrlichen Psalm, wo jeder Tag, der einem anderen Tag Kunde gibt und sagt, weißt du, wer mich gemacht hat? Gott. Dass der Tag und die Nacht und Sonne, Mond und Sterne alle dazu geschaffen sind, um Gott zu preisen. Haben wir darüber mal gesprochen, sehr, sehr lange her. Letztes Jahr. Aber das ist die Schöpfung. Gott hat sie gemacht. Und der Mensch auch. Aber das, was den Menschen über die Schöpfung erhebt, nicht, dass ich glaube, dass die Tiere auch denken können. So kommen wir auch gleich um wen. Aber das Besondere, was den Menschen ausmacht, dass der Mensch in einer besonderen Art und Weise mit Gott Gemeinschaft haben kann. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Und Gott schuf ihn nach seinem Bild, nach dem Gottes Bild schuf ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist auch kein Mischling aus Mann und Frau. Gott ist Geist. Was bedeutet aber als Mann und Frau? Gemeinschaft. Das wird davon inhaltlich, also da wird am deutlichsten, was das bedeutet, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, nämlich zwischen Mann und Frau. Sie brauchen einander, die sind füreinander da. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und das heißt, er ist eben ein soziales Wesen. Diese soziale Komponente ist da. Und ich meine, dass das ist aber, wo der Mensch sich am schwierigsten tut, schwer tut, nämlich Gemeinschaftswesen, sozial zu sein. Weil er denkt, ich brauche niemanden, ich komme allein klar. Ich würde sagen, er möchte das gerne. Und es dauert eine Weile, bis er eingesteht, dass er es nicht kann. Und das sitzt so tief in unserem Glauben, dass wir meinen, auch allein Glauben leben zu können. Allein versuchen widerstehen zu können, allein Siege einzufahren, allein im Glauben bestehen zu können und. Wir denken, das kann ich alleine machen, das muss ich mit meinem Gott ausmachen. Gott hat uns in eine Gemeinschaft, nicht ohne Grund, in einen Leib hinein, dass einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen übrigens. Das ist von Gott geplant und gedacht. Und wenn wir sagen, ich kann allein meinen Glauben leben, dann leben wir gegen den Willen Gottes, gegen den Willen Jesu. Diese Teile haben wir uns letzten Monat angeschaut. Also ein Erdwesen, ich finde das so Erdling, voll cool irgendwie so. Das ist ein Erdling. ein Erdwesen, ein Lebewesen, ein Gemeinschaftswesen. Und jetzt habe ich von euch noch vier Teile und mal schauen, wie weit wir heute kommen. Er ist auch ein Denk- bzw. ein Lernwesen. So, ich möchte euch ein neues Puzzleteilchen mal zeigen. Das ist sehr stark an das gebunden, an seinen Gemeinschaftsaspekt vom Menschen. Dass er ein Gemeinschaftswesen ist, führt uns automatisch zu dem nächsten Aspekt, nämlich er ist ein Denk- und Lernwesen. Und wir können sagen, er ist ein vernünftiger Mensch. Also vernünftig in dem Sinne nicht, alle, dass alle Menschen vernünftig sind, das ist, meine ich nicht damit, sondern er hat Vernunft. Das hat was mit Denken zu tun, mit Denkfähigkeit zu tun. Das heißt, also der Mensch ist ein hinfälliger Mensch, ein bedürftiger Mensch, ein sozialer Mensch und ein vernünftiger Mensch. Das ist das, was Gott gemacht hat. Was meine ich damit? Mit diesem Denken und Vernunft, wisst ihr, welches Wort oder welchen Aspekt die Bibel oft, also eben in Zusammenhang bringt, wenn wir schon von Leib gesprochen haben, von der Materie und von Seele, was bleibt noch übrig? Der Geist. Und das ist, wenn die Bibel über diesen Aspekt des Menschen redet, nämlich, dass er ein Denkwesen ist, ein Lernwesen ist, dann gebraucht sie das Wörtchen Leb oder Lebab. Das ist das hebräische Wort für Herz. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, dass der Mensch eben denken kann, Vernunft hat, vernünftig sein sollte, die Möglichkeit vernünftig zu sein, dann redet die Bibel vom Herzen. Okay? Seele, da geht es um mein Leben als Abhängigkeit. Und natürlich mit der Abhängigkeit kommt dann Schmachten nach, zum Beispiel. Wenn ich durstig bin, dann macht das was mit meiner Laune. Wenn ich hungrig bin, übrigens auch bei meiner kleinen Tochter sehr. Wenn sie hungrig ist, ist sie nicht zu ertragen. Ja? Kennt ihr das auch vielleicht? Also dann sinkt die Laune und dann wie ein Tiger auf die Beute stürzen, erlegen und essen. Das macht was mit meiner Laune. Das macht was mit meinen Gefühlen, oder? Wenn ich satt bin, nach dem Griechen zum Beispiel, dann fühle ich mich so glücklich. Da habe ich was Leckeres getrunken und gegessen. Mein Magen ist voll, wenn ich nicht zu viel gegessen habe, weil das kann ja sehr schnell dann zu viel Tzatziki und so. Da fühlt sich dann meine Frau nicht so glücklich, aber ich schon. Das schmeckt sehr gut. Also versteht ihr, das macht was mit meinen Gefühlen auch. Ja? Das heißt, in dem Bereich der Seele, wenn es auch um die Abhängigkeit geht, spielen Gefühle eine Rolle. Nämlich das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl der Sehnsucht, des Stillens meiner Bedürfnisse. Das hat was mit Gefühlen zu tun, auch im Bereich Durst und Gemeinschaft und im Bereich der Sexualität und so. Das hat was mit Gefühlen zu tun. Und das hat was mit Abhängigkeit, also abhängig zu tun. Ich brauche es. Also in dem Bereich Seele spielt sich sehr wohl was mit Gefühlen, der Gefühlswelt ab, aber das hat einfach was, versteht ihr, wenn ich das so sage? Ich hoffe. Aber weil das hat einfach mit meinen Bedürfnissen zu tun. Darum redet man von der Seele, dass die Seele schmachtet und verschmacht und sich sehnt und so weiter, ja? Beim Herzen auch. Wenn die Bibel vom Herz spricht, dann redet sie auch von Vernunft. Habt ihr schon mal so ein beglückendes Gefühl erlebt, als ihr etwas verstanden habt? Oder? Es hat Klick gemacht und dann so, hey, das fühlt man sich richtig gut, das glücklich fühlt man sich teilweise, oder? So im Unterricht irgendwas verstanden, wuhu, und dann, also mir geht es so, wenn ich etwas verstanden habe, also mich erhebt das schier, keine Ahnung, das schwebe ich ja auf Wolken, ich habe was verstanden, ja. Das hat also auch etwas mit Gefühl, mit unserer Gefühlswelt zu tun. Aber hier geht es mehr, während bei der Seele mehr um die Bedürftigkeit und daraus resultierten Gefühle geht, geht es beim Herzen mehr um den Verstand, um das Denken und um dann die daraus resultierten Gefühle. Also wenn sich das Herz freut, dann freut es sich aus einem bestimmten Grund. Es hat etwas erkannt, etwas verstanden. Und jetzt möchte ich mit euch so ein bisschen darüber nachdenken, auch so Bibelstellen aufschlagen, und euch mit euch das bisschen erarbeiten, wie die Bibel diesen Vernunftsmenschen, Vernunftmenschen, vernünftigen Menschen beschreibt, das Denken. Und übrigens, mit Denken ist ganz stark Lernen verbunden. Ich bin fest der Meinung, dass Gott den Menschen, ich frage andersrum, glaubt ihr, dass unser Gott souverän und groß ist, oder? Schon, bin ich mir sicher. Das heißt, er spricht und es wird etwas, oder? Okay, also wenn Gott gesagt hat, es wird zum Beispiel Tag oder und es wurde Tag. Und wenn Gott sagt, es werden Bäume und es wurden Bäume. Überleg mal, was für eine Macht hinter diesem Wort steckt. Wenn Gott wollte, dass wir von Anfang an alles wissen würden, könnte er es machen. Und selbstverständlich hat Gott es gemacht. Ist das nicht interessant? Ich staune wirklich. Da fliegt so ein Vogel, so ein Falk oder ein Adler, Kilometer weit oben, und er hat so gute Augen, dass er eine Maus sehen kann. Mich begeistert das, weil ich immer schon abends echt müde Augen kriege und mich von dem Tag fürchte, wo ich eine Brille kriege. Mein kleiner Sohn hat schon eine Brille, und ich denke, könnte Gott machen, dass wir so sehen könnten wie ein Falke oder wie ein Adler? Könnte, oder? Hat er nicht gemacht. Warum nicht? Ist doch voll fies, Gott. Guck mal, du kannst es doch. Du beherrschst das Handwerk. Wieso hast? Ich kann dir vorstellen, wir können so sehen wie Nadel. Oh, das wäre doch genial. Oder so von hier weiß ich alles, sehe ich alles. Oh, jetzt kriege ich. Ja. Ich soll nicht so viel darüber reden. Jetzt merke ich. Ja, das kann's bestimmt. Aber allein die Tatsache, dass Gott uns nicht so gemacht hat, wisst ihr warum? Weil wir sind doch eine lebendige Nefesh, gell? Und das bedeutet bedürftig. Gott hat uns in die Bedürftigkeit hinein. Er hat uns bedürftig gemacht. Könnt ihr das machen, dass wir nicht bedürftig sind? Dass wir aus uns allein existieren? Mit Sicherheit will er nicht. Wir sollen bedürftig sein, das wollen wir aber gar nicht. Aber Gott will, dass wir bedürftig sind. Denn wenn wir das vergessen, wenn wir nicht mehr bedürftig sind, werden wir nicht mehr zu ihm kommen. Werden wir nicht mehr anbeten. Werden wir nicht vor ihm fallen und sagen, Herr, du bist Gott, ich brauche dich. Gott hat uns schlechte Augen gegeben, damit er für uns das Auge ist. Wenn ich das so sagen, so ganz plump so sage. Ja. Nicht, dass unsere Augen, also allein die Augen schon ein Wunder für sich, oder? Biologisch, und das ist schon Wahnsinn. Geschweige von den Brillen, was sie alles leisten mögen. Aber versteht ihr, das ist Wahnsinn, was Gott gemacht hat. Aber genauso könnte Gott machen, dass wir alles wissen. Können zur Welt kommen und ein wandelndes Lexikon sein. Könnt ihr euch das vorstellen, so Wikipedia. So, in Frage, und ihr wisst das. Ihr müsst nicht darüber nachdenken, und ihr müsst nicht darüber überlegen, ihr müsst es euch nicht aneignen und so. Ich bin davon überzeugt, dass Gott es machen könnte, hat er aber nicht gemacht. Der Mensch, und das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil ich bin mir davon überzeugt, wenn wir das auch diesen Puzzleteilchen richtig erfassen und begreifen, wird sich einiges in unserem Leben entspannen. Also für mich war das heilsam, darüber nachzudenken. Denn darf ich wirklich, ich formuliere das so, Gott möchte nicht, dass du alles weißt. Andersrum, Gott möchte, dass du lernst. Lernen ist etwas Gutes. Lernen gehört zum Menschsein dazu. Gott hat den Menschen so gemacht, dass er immer mehr dazu lernt. Es ist gut, du musst nicht alles von Anfang an verstehen und alles wissen. Es ist okay, dass du nicht alles weißt. Es ist nicht okay, wenn das so bleibt. Das ist was anderes. Aber Gott hat den Menschen so gemacht, als ein lernendes Wesen. Gott hat den Menschen gemacht, dass er auf die Welt kommt und jetzt anfängt zu lernen. Und übrigens, solange er lebt, wird er lernen. In dem Moment, wo wir das aufgeben oder wo wir das nicht einsehen, ich weiß schon alles, hören wir auf, Mensch zu sein. Menschsein bedeutet, genauso ein Erdling zu sein, ein Lebewesen zu sein, ein Gemeinschaftswesen zu sein, und das bedeutet auch ein Lernwesen zu sein. Das gehört zum Menschsein dazu. Ich hoffe, ich weiß es nicht, aber mich entlastet das sehr, sehr, sehr. Kennt ihr eine ganz gute Stelle, die ich mag sie sehr? Also Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 11, glaube ich, muss es sein, von dem Joch. also ich glaube, das kennen wir fast auswendig, oder? Kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen. Und Joch, darunter verstehen wir uns Arbeit, gell? So. Im mühseligen und beladen sein. 11,28. Und dann heißt es, und dann, was sagt, kommt her und dann nehmt auf mein Joch, oder? Und dann sagt Jesus etwas Entscheidendes. Und, guck mal, da kurz mal hinein. 11,28. Und ich werde euch Ruhe geben. Also nochmal, kommt her zu mir, alle mühseligen und beladen, das sind wir. Alle übrigens. Und ich werde euch Ruhe geben, das klingt sehr gut. Wie kommt man zur Ruhe, Freunde? Das muss ich jetzt jeden Tag neu, ich muss lernen. Wie kommt man zur Ruhe? In unserer Gesellschaft ist es schier unmöglich. Wir sind alle Getriebene. Furchtbar. Wie kommt man zu der wirklichen Ruhe? Nehmt auf euch mein Joch. Und jetzt kommt's. Wie kommt man dahin? Lernt von mir. Jesus sagt nicht, kommt zu mir und dann seid so. Zu Jesus kommen bedeutet nicht dann von heute auf morgen drin, umgedreht und jetzt ticke ich genauso und jetzt schleppe ich halt sein Joch. Und der Joch übrigens ist nicht das Arbeiten von Eseln gemeint, sondern Joch, das sind, da geht es um Gemeinschaft. Zwei Eseln werden unter ein Joch gespannt, zwei Lasttiere. Da ist eine Stange und da ist so ein Joch, gell? Im Zeitalter, wo man das wahrscheinlich nicht mehr so sieht, jeder weiß, was ein Joch ist. So ein Teil, wo dann so ein Ochse auf den Hals kriegt. Und dazwischen ist noch eine Stange. Und der eine hat ein Joch und der andere hat so ein Joch. Und beide ziehen. Jesus sagt nicht, kommt her und arbeitet halt mit mir. Also hier ist überhaupt nicht der Aspekt von Arbeiten gemeint, sondern hier geht es darum, wenn ich da bin und Jesus auch da unter seinem Joch, dann heißt, ich habe mit ihm Gemeinschaft. Ich gehe mit ihm zusammen. Die Bibel redet von Joch als zum Beispiel das Seil in der Liebe, bezeichnet sie oft als Joch. Hier geht es um Gemeinschaft. Darum sage ich, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und Jesus sagt, kommt her und lernt von mir, wie man zur Ruhe kommt. Lernt von mir, wie man Gemeinschaft hat. Lernt von mir, was es bedeutet hat, zu leben. Und Jesus sagt nicht, und seid so, sondern wirklich, lernt von mir. Und ich bin davon überzeugt, das ist ein Lernprozess. Und wer sich nicht darauf einlässt, auf diesen Lernprozess, er wird nicht zur Ruhe kommen. Und dahin denke ich, das ist das Problem, dass die Arroganz des Menschen, nämlich, dass wenn ich nicht begreife, ist, dass er ein abhängiger Mensch ist, dass er auf Gott angewiesen ist und dass er ein Lernwesen ist, wird er die Arroganz haben zu sagen, ich verstehe die Welt, ich verstehe mich, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie alles tickt. Und die größten Spannungen und Probleme, die wir haben, ob in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, ist, wenn der eine sagt, ich weiß, wie es funktioniert, und der andere sagt, ich weiß, wie es funktioniert. Ich sage, wie das Leben funktioniert. Aber was gesund ist, ist, dass beide sagen, guck mal, ich habe etwas gelernt, und der andere sagt, ich habe auch etwas gelernt, und dann sagt man, ja, lass uns mal gemeinsam mal gehen. Was hast du gelernt und was hast du gelernt? Oh, können wir vielleicht zusammenkommen? Lass uns daran bereichern. Vielleicht hast du was gelernt, was ich noch nicht gelernt habe. Der Mensch, wir brauchen einander, weil die Bibel sagt, Gott hat nicht jedem alles gegeben, oder? Schon gar nicht in der Gemeinde. Nicht jeder hat alle Gaben. Das heißt, auch nicht jeder hat alle Erkenntnisse, nicht jeder hat alles Verständnis. Deswegen brauchen wir einander, weil was Gott euch an Erkenntnis gibt, gibt mir nicht. Und das ist übrigens mit Absicht so gedacht. Weil wir denken, oh, das wäre cool, wenn alle so gleich denken würden. Wisst ihr, was ich so als Teenie mir überlegt habe? Das wäre so cool, wenn alle so denken würden wie ich. Ich habe da ganz einfach noch gedacht. Ich habe gedacht, wir haben da Fußball gespielt. Ich sage, wenn alle so denken würden wie ich, wir können das blind verstehen. Du spielst einen blinden Pass und der andere weiß ganz genau. Wenn alle so gut wären wie ich. Ich war nie gut, richtig. Ich habe es mir eingebildet. Aber versteht ihr das so? Oh, das dann, wenn wir alle gleich denken würden. Nein, das ist, Gott könnte es machen, hat das nicht gemacht. Aber er gibt dir eine Erkenntnis und dir eine Erkenntnis und mir eine Erkenntnis. Und er sagt, hey, wisst ihr was? Wenn ihr mehr Erkenntnis habt, dann braucht ihr einander. Dann geht aufeinander zu. Denn ihr seid Gemeinschaftswesen. Und ihr bereichert heute euch innerhalb dieser Gemeinschaft, mit dem Gaben, mit dem, was eben euch, was Gott euch da gibt. Also, der Mensch ist ein Lernwesen. Ich möchte mit euch auf meine wichtigsten Zeilen der Bibel gehen, um euch das zu zeigen. Und das sind da, wo es losgeht mit den Menschen. Und schlagt mal mit Kapitel 2 auf. Vom ersten Buch Mose, Entschuldigung. Ist schon selbstverständlich. Erstes Buch Mose, Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 15. Man kann diese Abschnitte, und ich bewege mich sehr viel in den, man kann diese Abschnitte aus verschiedenen Perspektiven betrachten, verschiedene Aspekte da wiedergewinnen. Und mir geht es jetzt um den Aspekt, dass der Mensch ein vernünftiger Wesen, ein Lernwesen, ein Denkwesen ist. Ich lese gleich mit euch was, aber ich frage euch kurz vorher, was denkt ihr, was ist ganz stark mit dem Denken verknüpft bei uns Menschen? Das Danken, das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr gut. Aber was brauchst du, um danken zu können? Okay, richtig, also um zu danken. Sehr gut. Sehr gut. Ich will natürlich auf was hinaus, gell? Deswegen muss ich so lange machen, bis wir das finden, was ich möchte. Aber das ist sehr, ich finde das gut, weil gleich verstehst du, warum ich das meine. Also zum Denken gehört Danken, aber damit ich danken kann, muss ich denken können. Das ist richtig, aber wenn du jetzt mir danken möchtest, nehmen wir mal an. Nehmen wir mal, ich habe dir was gegeben. Jetzt dank mir mal. Bitte schön, hätte ich gern gemacht. Um das jetzt zu machen, was du machst, was brauchst du? Oh, ihr seid schon viel zu weit, also ihr seid schon super geistlich. Ich frage mich, was mache ich hier eigentlich? Schon mehr Erkenntnis als es für den Ersten. Denk mal ganz einfach, damit er das tun konnte, was er gerade getan hat. Was? Sprechen. Sprache braucht der Mensch. Mit dem Denken ist ganz stark Sprache verknüpft. Denn deswegen finde ich Danken gut, aber du kannst nicht danken, wenn du nicht sprechen kannst. Schaut mal, wie Gott den Menschen gibt, was passiert. Schaut mal, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn, das heißt, er bringt ihn zu sich. Setzen, wenn ihr sitzt, dann ruht ihr, gell? Kommt her und lernt von mir, kommt und findet Ruhe. Das steht hier alles schon hier drin. Der Mensch wird in den ersten Tag hineingeschaffen, in den Ruhetag Gottes. Er darf sitzen. Der Adam saß nicht einfach auf so einem Baumstock da und drehte Däumchen. Das ist damit nicht, das ist ein super langweiliges Leben. Darum geht es hier nicht. Hier geht es, Gott nimmt den Menschen und bringt ihn in seine Gegenwart, in seine Ruhe hinein. Das ist das, was hier damit gesagt wird. Um den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. So. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach. Beziehung beginnt mit Kommunikation dann. Er bringt ihn zu sich und jetzt beginnt diese Gemeinschaft und Gott spricht. Wir reden, wenn wir in Konfliktmanagement, wie man das heute sagt, immer, oder von Sprachfähigkeit. Oder wenn wir darüber sagen, dass die meisten Konflikte von einer nicht vorhandenen oder einer schlechten Kommunikation herkommen, würde ich alles unterschreiben. Aber die Wurzeln sind viel tiefer, aber auch das ist alles richtig. Die Beziehung aber, und das ist richtig, die Beziehung lebt von Kommunikation. Die lebt von Sprache. Sprache ist vielfältig, nichts ist ohne Sprache. 1. Korinther 13, das schönste Hohelied der Liebe, gell? Schön für Hochzeitstage und Hochzeitskarten kann man diese Verse gebrauchen, aber hier geht es um die Zungenrede übrigens nebenbei, und da geht es darum, da sagt, nichts ist ohne Sprache. Alles hat eine, die Engel haben eine Sprache, Gott hat eine Sprache, wir Menschen haben eine Sprache. Übrigens, die Schöpfung hat eine Sprache, denn der Tag gibt der anderen Tag Kunde. Nicht mit hörbarer Stimme, aber sie haben auch eine Stimme. Alles hat eine Sprache. Gott hat nichts ohne Sprache gemacht. Ja. Aber ich würde euch raten, mehr zu sprechen als mit in Gedanken. Wisst ihr warum? Weil wenn wir etwas aussprechen, dann wird es konkret. Es wird greifbar. Es wird klar. In Gedankenwelt ist sehr viel. In einem Moment denkst du das, im nächsten Moment bist du da. Aber versuch mal das in Sprache, das jetzt nachzuvollziehen, was in deiner Gedankenwelt. Ich denke, dass Sprache sehr, sehr wichtig ist, auch in der Kommunikation. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo, oder ich habe es gehört. Aber als erst im Mittelalter hat ein Mönch angefangen, leise Bibel zu lesen. Es ist erst im Mittelalter. Also Hebräer, Juden, die kennst du nicht leise irgendwas lesen. Die rezitieren immer so, immer laut. Also es kam erst so im Mittelalter dieses leise für sich selbst lesen. So, das kann, und haben gedacht, hey, der ist irgendwie verrückt geworden hier in seinem Kämmerlein beim Bibellesen, weil der sitzt da und seine Augen bewegen sich, aber sein Mund nicht. Was passiert? Er hat leise gelesen. Also das kann den Mann gar nicht. Aber ich denke, das ist, wir lesen und bei uns passiert momentan heute alles nur noch da. Es tut gut und es ist notwendig. Es fördert Kommunikation, Dinge auszusprechen. Denn sogar für mich selbst, wenn ich etwas dann sage, dann weiß ich ungefähr, wo ich dran bin, was ich denke. Und manchmal überrasche ich mich dann oder bin über mich überrascht und denke, das ist wirklich, was ich denke. In dem Moment versucht mal aufzuschreiben. Das ist eine andere Art von Sprache. Das heißt, in Wort fassen. Was ihr denkt, was euch beschäftigt, schreibt es mal auf. Und manchmal merken wir, es ist gar nicht so einfach, oder? Wenn ich hier stehe, ich habe viel da drin. Meine größte Herausforderung ist, wie kommuniziere ich das? Wie bringe ich das in Worte, dass es verständlich ist und dass die, mit denen ich heute Gemeinschaft habe, auch was davon haben, was profitieren? Das ist eine große Herausforderung. Gemeinschaftsfähigkeit hat was mit Kommunikationsfähigkeit, mit Sprachfähigkeit zu tun. Dazu hat Gott uns gemacht. Aber Sprachfähigkeit, das ist etwas, was hat was mit unserem Denken zu tun. Und das hat was mit dem Lernen zu tun. Und wenn wir eben darüber reden, dann reden wir über einen Menschen, wenn die Bibel von dem Herzen redet, das Herzen des Menschen, dann ist der Bereich des Denkens, der Sprache, der Kommunikation und mit dem Denken und mit der Sprache ist ganz stark natürlich auch der Wille verknüpfen. Das habe ich hier schon hier und da kurz schon gehört. Das ist Wille dazu, ich muss es wollen. Aber wenn ich es nicht denken kann, wenn ich es nicht durchdenke, meine beiden Frauen zu Hause, bei denen merke ich das extrem. Ich hoffe, ich liebe sie über alles, ja. Aber wenn ich sie dazu bewegen möchte, etwas zu tun, geht es bei ihnen nicht über den Verstand. Es geht nicht. Also das sind Timmy und ich, so mehr gefühlsbetont. Wir sind mehr so Abhängigkeiten, wir sind so mehr Seele. Die sind mehr so Herz. Und Herz meine ich nicht mit Bing, so, sondern Herz, die müssen es verstehen. Ich kann meiner Tochter es sagen und auf verschiedensten Wegen sie beeinflussen wollen, wenn sie es nicht versteht. Nö, wieso denn? Aber wenn sie es versteht, dann zieht sie sich zurück und dann kommt sie in einer halben Stunde und dann, oh Papa, es tut mir so leid. Ich sage, entschuldige dich. Nee, stur. Dann kommt sie zurück, sie hat verstanden, dann kommt sie zurück und dann sagt sie mir, es tut mir leid. Meine Frau ähnlich so. Wenn ich mir was von ihr wünsche, und dann, wenn ich an ihr Gefühl appelliere oder an meins. Aber wenn sie es verstanden hat, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da muss ich immer, deswegen sage ich immer, Überzeugungsarbeit leisten, immer Denkarbeit leisten. Das gehört dazu. Und wenn ich es verstanden habe, wenn ich es einsehe, sage, ja, das macht Sinn. Das hat Auswirkungen auf nämlich, ob ich das will oder nicht. Und auch wenn ich es will, dann hat das Auswirkungen, ob ich es tue oder nicht. Das ist so eng miteinander verbunden. Das heißt, damit ich etwas tue, muss ich es lernen. Das heißt, Herz vom Denkwesen. Ich muss durchdenken, ich muss verstehen, ich muss lernen. Und wenn ich es verstanden habe, wenn ich es gelernt habe, das nennt die Bibel, da redet sie von Erkenntnis. aus der Erkenntnis, aus diesem Verstand kommt auch nämlich das Tun. Denn wenn ich es nicht einsehe, dann wieso soll ich es machen? Wenn ich nicht verstehe, warum, das macht keinen Sinn. Das, wir sind wie Menschen, so hat uns Gott gemacht. Und wie Gott es gemacht hat, schaut mal, darüber haben wir letztes Mal schon ein bisschen gesprochen, als wir über die Bedürftigkeit des Menschen gesprochen haben, da hatte Gott doch den Menschen die ganzen Tiere vorübergehen lassen, gell? Damit er merkt, er ist bedürftig, nämlich gemeinschaftsbedürftig. Und er hat gemerkt, dass die Kuh nicht der beste Partner für sein Leben ist. Ja? Könnt ihr euch erinnern so ein bisschen? Okay? Jetzt will ich euch mit diesem Text nochmal anschauen, diesen Abschnitt, aber nicht mit diesem Gemeinschaftsaspekt. Das hängt sehr stark miteinander. Deswegen würde ich das nicht so gern trennen. Deswegen sage ich Puzzleteile, die gehören ineinander. Aber aus dem Aspekt nämlich des Herzens, des Verständigen, des Vernünftigen, des denkenden und lernenden Menschen es anschauen. Gucken wir uns das mal an. Also es beginnt so, dass Gott mit dem Menschen spricht. Das heißt, es ist die Fähigkeit der Sprache, des Verstehens, des Prüfens, des Nachdenkens. Gott gebietet ihm, er muss das jetzt reflektieren, nachdenken. Macht das soweit euch Sinn? Ich überlege mal, wie viel ich mache, nicht ohne unnötig zu viel abzuschweifen. Wenn Gott sagt, Mensch, isst nicht von dem Baum oder von den allen Essen, aber von dem esst nicht, an dem Tag, davon du isst, wirst du sterben. Gott spricht, Gott kommuniziert und jetzt muss der Mensch eine Willensentscheidung treffen, essen oder nicht essen, oder? Diese Willensentscheidung muss auf einer Erkenntnis beruhen, auf einem Verständnis, auf einem Lernprozess. Könnt ihr mir auch soweit folgen? Wenn der Mensch versteht, oh, es ist nicht gut, davon zu essen. Oder aus welchem Grund auch immer. Wenn ein Denkprozess durchgegangen und für sich geprüft hat, ist es gut oder nicht, dann wird eine Entscheidung treffen, dementsprechend es tun oder nicht tun. Auch seid ihr soweit mit mir? Hatte der Adam, was musste Adam da in dieser Situation für einen Lernprozess durchmachen, Denkprozess durchmachen, um diese Entscheidung zu treffen? Wusste Adam, was es bedeutet, zu sterben? Hat er irgendeinen Vergleich gehabt? Okay, Gott, lass uns überlegen. Also, du sagst, an dem Tag werden wir sterben. Da war schon mal ein Kandidat, der ist gestorben. Das war nicht so gut. Also, nee, ich mach's lieber nicht, weil das wird mir wehtun. Und daraufhin, denkt ihr nicht, das ist eigentlich echt voll fies, gell? Er hat ja keine Grundlage irgendwie. Er musste eine Entscheidung treffen und das ist ein Lernprozess. Eine Willensentscheidung, die auf einem Reflexion-Denken-Prozess beruht. Aber hatte er eine Gelegenheit, was könnte er gelernt haben, welche Gründe könnte er haben, dass er sie eine positive Entscheidung hier trifft, nämlich nicht zu essen? Denn die Erfahrung vom Tod hat er nicht. Könnt ihr meinen Gedanken folgen, worauf ich hinaus möchte? Ich, manchmal gucke ich die Gesichter und dann denke ich, guckt mich so an. Ja, er müsste Vertrauen zu Gott haben, zum Beispiel. Damit er das hat, muss er das ja lernen, oder? Übrigens, das ist, was Gott mit uns macht. Das, was passiert in unserem Leben, das heißt, der Erkenntnisprozess ist, dass wir Gott kennenlernen. Das hat mit Verstehen zu tun. Damit wir ihm gehorchen, müssen wir ihn erkennen, ihn verstehen. Wenn wir ihn recht verstehen, werden wir gehorsam, übrigens. Wenn wir ihn nicht recht verstehen, werden wir ungehorsam. Adam und Eva, woher könnten sie wissen, dass Gott es mit denen gut meint, dass er vertrauenswürdig ist? Hatten sie so viel Erfahrung oder nicht? Warum ging es ihnen gut? Von wem haben sie es? Von ihm. Kapitel 1 nochmal, Freunde. Kapitel 2, wo es heißt, Gott gebot, so beginnt die Bibel nicht. Gott schuf den Menschen und gebot ihm. Ob du verstehst oder nicht, handle so. Nein. Der Mensch hat jede Grundlage zu glauben, dass Gott mit dem gut meint, oder? Schaut euch die Schöpfung an. Schaut euch jeden Tag genau an, den Gott geschaffen hat. Schaut euch das Wunder der Schöpfung an und schaut euch dann an, was das heißt. Und Gott gab es dem Menschen und sagte, das ist für dich. Guckt euch den Garten Eden an. Ein herrlicher Garten, oder? Er toppt nochmal all das, was auf der Erde war. Da ist alles da, das ist ein perfekter Ort. Und Gott sagt, alles für dich, oder? So, und wenn Gott sagt, aber von dem Baum, einem Baum nicht essen, hat Adam eine Grundlage zu sagen, oh, das macht Sinn. Ja, weil er nämlich sagen konnte, okay, guck mal, wenn der erste Teufel kommt und sagt, oh Gott, gönnt euch das Leckerste nicht, dann könnte eigentlich, wenn der Mensch vernünftig wäre, wenn er logisch zu Ende gedacht hätte, hätte er gesagt, Adam, Schlange, guck dich mal um. Guck mal, lass uns mal rumgehen. Guck mal, dieser Baum, oh, lecker. Willst du mal probieren, ne? Okay, geh mal zum nächsten. Oh, auch sehr lecker. Übrigens darf ich. Guck mal, der ist auch gut. Willst du auch, ne? Aber ich esse, ich darf nämlich. Und dann würden sie irgendwann mal nach ein paar Monaten so über Zucker und sagen, guck mal, das darf ich alles. Und weißt du, wovon ich es hab? Tada! Wie kommst du auf die Idee, dass Gott es nicht gut mit mir meint? Nur weil ich diesen einen Baum nicht essen darf? Das steht noch in keinem Verhältnis zu den allen Bäumen, die ich essen darf, oder? Das ist Denken. Das ist vernünftiger Mensch. Das ist eigentlich Lernwesen. Eigentlich Gott, wenn Gott ihm das sagt, dann möchte Gott, dass der Mensch Gott kennenlernt. Dass der Mensch versteht, wie Gott ist. Dass der Mensch versteht, was er tut und warum er es tut. Und dass aus diesem Lernprozess ein Vertrauen, wie du sagst, zu Gott wächst. Und sagt, er meint es gut mit mir. Und übrigens, er kann alles. Also es gibt jeden Grund, ihm zu vertrauen. Und in eine Abhängigkeit zu ihm zu treten. Es gibt jeden Grund, ihm zu gehorchen. Denn er meint es gut. Das hat was mit meinem Denken zu tun. Und aus diesem Verständnis, aus dieser Erkenntnis erwächst auch dann meine Entscheidung, was ich tue oder nicht tue, ob ich rebelliere oder nicht rebelliere. Also, und dann macht Gott Folgendes. Er nimmt den Mensch jetzt so in einen Lernprozess. Und ich denke, dass die nächsten Verse uns zeigen ganz deutlich, dass wir Denk- und Lernwesen sind. Schaut mal, wie das uns gesagt wird, ab Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist der Sozialaspekt, der Gemeinschaftsaspekt, über den haben wir letztes Mal nachgedacht. Ich will ihm eine Hilfe machen, in Beziehung setzen mit einem Menschen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden allerlei Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, so sollen ihr Name sein. Darüber haben wir vor einem Jahr, glaube ich, gesprochen, als wir über den Willen Gottes nachgedacht haben. Aber schaut mal, was passiert. Gott sagt, Mensch, lern deine Umwelt kennen. Lerne die Welt kennen, die ich gemacht habe. Setz dich mit ihr auseinander. Benenne sie. Und das, merkt ihr, mit benennen, was, um etwas benennen zu können, was brauche ich? Ja, aber Sprache. Sprache, das ist jetzt der Aspekt, über den wir jetzt nachdenken. Deswegen, versteht mich nicht, wenn ich das eine betone, heißt das andere nicht, das hängt sehr stark zusammen. Aber hier geht es darum, eben, um etwas benennen zu können, um bei Namen zu nennen, da muss ich sprachfähig sein. Und ich muss, und mit Sprache hat was mit Denken. Ich muss denkfähig sein. Ich muss es kennenlernen. Zum Beispiel, gerade, stabil. Das bezeichne ich. Ich setze mich etwas mit etwas auseinander. Ich möchte das benennen, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was ihr hier hingestellt habt. Frag mich, warum das Ding eigentlich in der Mitte steht die ganze Zeit und die Kanzeln auf der linken Seite. Das ist meine Frage. Ja, was ist das? Also, das Wort muss in der Mitte sein. Das muss dann die Kanzel sein, gell? Nein, ich denke und ich überlege, viereckig, hat Beine. Ich nenne es Tisch. Das ist Namen geben, oder? Etwas mit etwas in Beziehung treten, in auseinandersetzen, anfassen, überlegen, kennenlernen. Ich gucke mir das an. Eine Pflanze, ein neues Tier wird entdeckt irgendwann, dann gucken, das sieht so aus wie, das hat Haare, keine Haare, das schwimmt im Wasser oder nicht im Wasser. Ich setze mich mit immer auseinander und wenn ich alle Faktoren überlegt und gedacht habe und gelernt habe, dann gebe ich einem Namen, oder? Das heißt, Namen geben hat was ganz stark mit meinem Denken zu tun, mit meinem Auseinandersetzen, mit Kennenlernen, oder? Nochmal, ich habe meiner Frau den Namen Lilly gegeben. Nicht, die hatte schon den Namen, natürlich. Aber was passiert? Ich habe mich mit der irgendwann mal auseinandergesetzt. Ich habe sie kennengelernt. Da sind so einige Kühe an mir vorbeigegangen, blöd, blöd, blöd. Und als sie vorbeikam, sagt, nee, das ist ja so wie ich. Und dann habe ich mir Zeit für sie genommen. Und wir sind ausgegangen, spazieren, haben Gespräche geführt. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Und kennengelernt. Aber wir haben uns nicht kennengelernt, indem wir nur da saßen. Manche versuchen das so. Nach 2 Stunden gehen sie wieder. Sondern Fragen gestellt und ich habe sie gelöchert und was sie mag, nicht mag. Und ich habe sie beobachtet, geguckt, wie sie aussieht und wie sie reagiert, wenn ich was sage oder was mache, ob es ihr gefällt oder nicht. Ich lerne jemanden kennen, ich beobachte, ich setze mich mit dem auseinander und dann sage ich, und jetzt meine Frau. Sie soll meine Frau werden, denn die ist perfekt für mich. Versteht ihr das? Ich nannte sie dann meine Frau Lilly. Das ist der Prozess. Das hat was mit Kennen, Lernen und das steckt dahin. Etwas erkennen, verstehen und etwas lernen. Verstehen durchs Lernen. Und dann, wenn ich es verstanden habe, sage ich, passt oder passt nicht. Macht Sinn, macht keinen Sinn. Manchmal, nee, macht keinen Sinn. Und manchmal denke ich, hey, hättet ihr ein bisschen euch kennengelernt vorher und darüber nachgedacht, hätte ich dieses Ehegespräch nicht führen müssen mit euch. Ja, wenn ihr vorher euch kennengelernt hättet, in dem Sinne verstehen und gemerkt, hey, das passt eigentlich gar nicht. So, gehört auch ein bisschen Verstand dazu. Kennenlernen ist nicht nur Schmetterlinge und nur Gefühle, dazu gehört Verstand, Denken, Lernen, ein sehr wichtiger Aspekt. Und das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Sehr viel was mit Gemeinschaft zu tun. Gott lässt den Menschen, er sagt nicht, guck mal, Gott hätte sagen, okay, Adam, hock dich mal hin, ich hock ihn auf diesen Baumstumpf da in Garten Eden und jetzt sitzt er da und dann kommt so ein Affe und Gott sagt, Affe, und dann kommt ein anderes Elefant, Giraffe, und dann kommt wieder ein Affe, was war das nochmal, Affe, und so lerne ich Vokabel. So. Das ist ja nicht das passiert, oder? Gott hat ja nicht ihnen die Tiere vorbeigeführt und sagt, und jetzt sage ich dir, was sie sind. Sondern Gott sagt, benenne du sie. Überleg dir. Ich finde das gigantisch. Ich finde das faszinierend. Gott überlässt uns Menschen die Welt, in der wir leben, dass wir sich mit der auseinandersetzen, dass wir sie kennenlernen, dass wir uns in Bezug setzen, sagen, funktioniert, funktioniert es nicht, und dass wir den Namen sagen, meins oder nicht meins. Und dann sagt er, und jetzt guckt mal, oh, das ist so toll. Und Gott der Herr bildete, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Darf ich mal so sagen, und Gott war sehr gespannt, was der Mensch draus macht. Mal schauen, wie er das versteht, was ich gemacht habe. Mal schauen, ob er versteht, warum ich eine Kuh gemacht habe, wie eine Kuh, warum diese Euter da hängen, dass man da Milch draus gewinnen kann. Mal gucken, ob er es rauskriegt, dass man darauf vielleicht noch Butter machen kann. Bin echt gespannt, was er draus macht, aus der Kuh oder aus dem Schwein. Ja, ich habe heute einen Schweinebraten draus gemacht. Mal gucken, was der Mensch draus macht. Hat er uns gegeben und ist gespannt. Er hat in uns das hineingelegt, dieses Denkwesen, diesen vernünftigen Mensch, dass wir uns mit der Welt auseinandersetzen und dass wir ein Klavier bauen. Dass wir ein Dach über den Kopf uns bauen, Lampen. Er hat uns als vernünftige Menschen geschaffen. Und ich rede noch vor dem Sünden, das ist noch vor dem Sündenfall hier, gell? Das gehört zum Menschsein dazu. Dass das durch den Sündenfall korrumpiert ist, ob das soziales Wesen, ob die hinfällig und so weiter. Das kommen wir, das ist eines der vorletzten Puzzleteile. Aber hier geht es, Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir Dinge, sag ich mal so sagen, erfinden. Dass wir uns überlegen. Und ich sage ganz ehrlich, es macht doch Spaß, oder? Habt ihr was gemacht und es hat geklappt? Ihr habt was überlegt und dann hat das funktioniert. Das fühlt sich gut an, oder? Glaubt ihr, das ist einfach so? Oh, ist böse. Gutes Gefühl ist nicht gut. Sehr, sehr, sehr fleischlich. Nein, ich sage, das ist von Gott in uns hineingelegt. Wenn wir arbeiten und Erfolg haben, Anführungsstrichen, das fühlt sich gut an, oder? Also ich weiß nicht, manchmal bin ich am Abend K.O., aber ich bin ausgefüllt, weil ich was getan habe. An den Tagen, wo ich nichts getan habe, wo ich gedacht habe, ich kann faul, das ist, ein Tag ist gut, vielleicht noch ein paar Tage, aber irgendwann mal stellt sich kein gutes Gefühl ein. Kennt ihr das? Ja, das irgendwie kommt, das passt irgendwie bei uns nicht, weil wir wollen ja nicht arbeiten irgendwie. Aber wisst ihr, Gott hat uns so gemacht. Und er sagt, wenn du so lebst, dann das tut dir gut. Denn ich habe dich so ausgedacht. Es tut dir gut, wenn du in der Gemeinschaft lebst. Das tut dir gut. Auch wenn du es nicht glauben möchtest, aber es tut dir gut. Und es tut dir gut, wenn du arbeitest. Es tut dir gut. Glaub mir nicht. Manche, so junge Leute vor allem, haben so bei unseren kleinen Hauskreisen früher gesagt, Willi, aber arbeiten ist doch Fluch. Hast nicht die Bibel gelesen. Steht doch da an deinen Lieblingsseiten, da steht doch da. Und dann unter Schweiß an deinem Gesicht wirst du dann einen Acker bauen. Das ist doch ein Fluch. Ich sage, lese mal genau hin. Ja, du kannst es auch sagen. Das finde ich gut, dass ich... Ja. Er verflucht nicht die Arbeit und sagt, es wird dir schwerfallen. Das ist nach dem Sündenfall. Es wird Mühe machen. Gott verflucht nicht die Arbeit. Übrigens genauso verflucht er keine Kinder. Unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Das Gebären, der Prozess ist ein Fluch, aber nicht die Kinder sind Fluch. Genauso wenig ist die Arbeit kein Fluch. Wo wir sagen, okay, dann melden wir uns alle arbeitslos. Gell? Weil das ist ja voll christlich, voll biblisch. Nicht arbeiten. Nein. Das ist es nicht. Denn wir sind ja da, um für ihn zu dienen, gell? Zu bewahren, zu halten. Das hat was mit Aktivität zu tun. Und das erfüllt uns auch. Das hängt, also ich denke, wenn, was ich damit sagen will, versteht ihr, wie stark Gefühlswelt, das, was wir nicht einordnen können mit unserem Wesen, nämlich dass wir abhängig sind oder dass wir Denkwesen sind, wie stark das miteinander zusammenhängt. Und das ist sehr komplex eigentlich. Und das nur auf Geist, Seele, sag ich mal so, das ist vielfältiger, vielschichtiger. Also Gott nimmt einen Menschen hinein und durch dieses Namen geben lässt er den Menschen die Welt wahrnehmen, kennen, lernen, Denkprozesse beginnen. Und ich finde es echt genial zu sagen, und dann heißt es, und genauso wie der Mensch die lebendigen Wesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Darüber habe ich schon mal gesprochen, als wir über Gott geredet haben. Mich begeistert das so stark, weil überleg mal, was das für ein Gottesbild uns hier gegeben wird. Nehmen wir mal an, ich setze mich mit der Lilly auseinander. Ja? Tut mir leid, dass ich sie immer herhalten muss oder dass sie denkt, er hat kein anderes Thema, als über seine Frau zu reden. Habe ich auch, aber es ist ein gutes Beispiel einfach, weil hier bei Adam, Eva und so es passt. Ich setze mich mit meiner damals mit der Lilie auseinander und denke, oh, das passt. Also, und Gott sagt, nö, passt nicht. Ist zwar logisch, hast alles durchgedacht, auch der Name passt, musst nur ein Buchstaben austauschen, das ist wunderbar, aber ich finde es nicht so. Komm, lieber ein anderer Name. Schaut mal, hier heißt es, und so wie er sie nennen würde. Das heißt, wenn der Mensch sich mit dem auseinandersetzt, wenn der Mensch mit dem, was ich in ihn hineingelegt habe, mit seinem Denkvermögen und analytischen Vermögen, von seinem Verständnis etwas auseinandersetzt und es einen Namen gibt, dann sagt Gott, dann soll es auch so heißen. Ich will es so ausformulieren. Wenn ich mich mit einem Mädchen auseinandergesetzt habe und gesagt, das wird meine Frau, dann sagt Gott, dann wird das auch deine Frau. Und was dann zusammenkommt, wird nicht mehr geschieden. Egal, wie schwierig das dann wird. Wenn ich mich auseinandergesetzt habe und gesagt habe, das wird mein Beruf, dann sagt Gott, gut, dann ist es halt dein Beruf. Ist gut, ich bin gespannt, was du draus machst. Ich bin gespannt, wie du dich dann machst. Wenn Gott wenn ich die Welt wahrnehme, mich mit der Welt auseinandersetze und aus ihr was mache, dann sagt Gott, dann soll es auch so sein. Überleg mal, wie viel Freiraum, wie viel Freiheit Gott da hineingibt, oder? ich mich begeistert das. Das ist nicht ein Gottesbild, dass wenn ich nur so laufen muss und kein Schritt rechts und kein Schritt links machbar wäre. Und sobald ich nur Schritt rechts gehe, dann sündige ich. Und es gibt nicht wenige, die beten, oh Herr, was soll ich heute essen, Marmelade oder Nutella? Marmelade, was ist dein Wille? Du hast nur einen Willen, es kann nur einen Willen geben, was ist das Richtige? Und glaub mir, ich habe einen kennengelernt, der gesagt, er hatte so eine Phase gehabt. Er wollte so sehr den Willen Gottes tun, dass er gebeten hat, und er schief verrückt geworden. Ja, was ist jetzt hier? Eine Wahlmöglichkeit. Furchtbar. Okay. Was ist gesund? Du bist ein Denk. Du hast jetzt ungefähr 3 Monate nonstop Nutella gegessen. Guck mal deine Zähne an. Prüfen wir mal deinen Blutzucker. Vielleicht wäre nicht schlecht, diese Marmelade hier zu essen, zur Abwechslung. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Denk mal drüber nach. Gott gibt dir die Freiheit, meinetwegen, iss Marmelade oder iss Nutella. Du bist ein Denkwesen, du bist ein verständiges Wesen. Denk und handle. Aber wisst ihr was? Wir wollen oft nichts. Wir hätten lieber gern so, der Beamer geht an, pff, Nutella. Ja, das ist gut, und dann schmiere ich mir und esse. Das wäre so schön. Oder? Wir wünschen uns all, dass Gott so reden würde. Oh, dass Gott mir sagen würde, was soll ich heute Morgen oder in dieser Situation. Aber ja, glaub mir, also Gott könnte es, ich bin davon überzeugt, aber er möchte es nicht. Er möchte, dass du lernst. Er möchte dich, dass du dich auseinandersetzt und überlegst, was ist gut, was ist nicht gut. Er möchte, dass du sich mit ihm auseinandersetzt und seinen Willen kennenlernst. Und er hat nämlich Rahmenbedingungen gesteckt. Er hat gesagt zum Beispiel, Willi, such dir eine Frau und keinen Mann. Er sagt nicht, such dir irgendetwas aus. Er sagt, such dir eine Frau. So, er gibt mir Rahmenbedingungen. In diesem Feld darfst du dich bewegen. Er sagt mir, suche dir eine Gläubige aus und keine Ungläubige. Der nächste Rahmen wurde gesteckt und so weiter. Das heißt, ich suche mir eine Lilly, aber er sagt, in diesem Rahmen darfst du dich bewegen. Ob es die Lilly Zorn oder die Lilly Fröse oder wie auch immer heißt, spielt keine Rolle, aber es muss in diesem Rahmen bleiben. Keine Angst, es gibt mehrere Frauen für euch Männer und mehrere Männer für euch Frauen, die zu euch passen könnten. Ich glaube daran fest. Solange es eine Frau ist oder ein Mann ist, solange gläubig ist oder nicht. Ja. Manche machen daraus so ein geistliches Ding, dass das hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Gott gibt uns einen Freiraum, weil er uns als vernünftige und als lernende und denkende Wesen geschaffen hat. Das macht er. Ich gehe mit euch gleich weiter, weil dieses Puzzleteilchen ist sehr, sehr groß. Das hat Konsequenzen und das zieht sich durch bis Neues Testament hinein. Wir reden über den vernünftigen Menschen, über den Teil des Menschen, über als Denk- und Lernwesen. Und das ist der Teil, wenn wir vom Herzen sprechen. Und mit dem Herzen ist somit das Denken gemeint und somit die Erkenntnis, also Verständnis gemeint. Und wenn man einfach die Bibel dann liest und ob Altes und Neues Testament und eben an Stellen kommt, wo es darum geht, ums Herz, dann sollte es Klick machen. Ja? Zum Beispiel, das Trachten des Herzens ist von Grund auf böse. Wie? Was meint das Trachten des Herzens? Dann heißt, hier geht es um das Denken des Menschen, des Herzens. Da geht es nicht um die Pumpe so, sondern hier geht was der Mensch sich ausdenkt. Und mit seinem Denken und so mit seinen Willensentscheidungen. Es ist von Grund auf Böses. Ganz genau. Und das ist, da ist nicht wirklich so als Fühlmenge gedacht, sondern das hat was mit Denken zu tun. Und mit Denken ist eben Erkenntnis verbunden. Und mit dem Herzen eben Herz erkennen und so weiter. Das ist so stark zusammen. Und das hat eben auch was mit Gemeinschaft zu tun. Schaut mal, ganz kurz nochmal. Ich denke, Gott hat uns als lernende Wesen geschaffen, damit wir ihn kennenlernen. Gott möchte, dass wir Stück für Stück mehr und mehr begreifen, wer er ist. Und das, was in unserem Leben passiert, ob durch die Art und Weise der Umstände und genauso durch sein Wort, das ist Kommunikation, das dazu gehört, tritt Gott mit uns in die Gemeinschaft und stellt sich vor und sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Deswegen müssen wir auf ihn hören, mit ihm reden, kommunizieren. Das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Ihn kennenlernen, zu sagen, Gott, wie bist du eigentlich? Und Gott sagt, soll ich sagen, dass ich dein Schild bin? Jetzt. Oder ich bin der gute Hirte. Ich bin dein Arzt und so weiter. Das heißt, Gott offenbart sich, Gott zeigt sich in seinem Handeln und zeigt, guck mal, so bin ich. Ich bin vertrauenswürdig. Ich bin liebenswürdig und so weiter. Ja? Das ist Gott von seinem Wesen. Er tritt mit uns in die Gemeinschaft, indem er mit uns spricht, indem er möchte, wir sollen ihn kennenlernen. Das gehört einfach dazu. Und geht mal mit mir kurz ins Neue Testament. In einen anderen meiner Lieblingsbriefe, das ist der Epheserbrief, möchte ich ein, zwei Sachen euch da zeigen, wie stark oder wie Gottes Gemeinschaft, Liebe, was mit, auch mit eben Denken und Erkenntnis und so weiter zu tun hat. Schaut mal in Epheser Kapitel 1, Vers 17. Paulus betet für die Epheser und schaut mal, was er betet. Das ist sehr interessant. Er betet, dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures. Seit wann hat das Auge ein Herz? Ja, das ist eine Sprache. Das Auge hat, das Herz hat, so, seit wann hat ein Herz ein Auge? So rum. Er erleuchte die Augen des Herzens, damit ihr, schaut mal, wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbteils an den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was ist das Gebet von Paulus? Oh Gott, offenbare du dich, rede zu ihnen durch deinen Geist, gib ihnen Erkenntnis am Herzen. Das heißt, lass sie verstehen. Was sollen sie verstehen? Was möchte das Paulus, dass die Epheser verstehen? Die Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, wen sollen sie verstehen? Gott. Warum ist es so wichtig? Wenn sie Gott verstehen, dann werden sie begreifen, was ihre Hoffnung ist. Und was ihre Berufung ist. Und was die Herrlichkeit ist. Und was das Erbe ist. Und was sie erwartet. Und wer Gott eigentlich ist. Und wie gut es für uns ist. Das ist ein Gebet. Gott, offenbare du durch ihnen, dass sie dich mehr und mehr verstehen, mehr und mehr erkennen, mehr begreifen. Denn in dem Moment, wo ich begreife, wer Gott ist, das ist genau, je mehr ich ihn kennenlerne, umso inniger wird meine Beziehung zu ihm, umso mehr werde ich ihn lieben. So hat Erkenntnis ganz stark mit Liebe zu tun. Je mehr ich, das hat mit Vertrauen, das hat mit Gemeinschaft. Ist das nachvollziehbar? Und darum ist meine Behauptung, dass die Liebe in erster Linie eine Willensentscheidung oder eine Erkenntnis ist und nicht ein Gefühl. Das ist so meine Position. Es hat was mit dem Verstehen hier zu tun. Es hat was mit meiner Entscheidung zu tun. Das hat was mit Liebe zu tun. Und dann hat es was mit meinem Tun zu tun. Und übrigens, das hat auch, aber das impliziert, nicht gefühlslos, aber das kommt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, gell? Woran sieht man, dass er ganz viele rote Herzen an den Himmel gemalt hat? Dass er seinen Sohn gab. Worin zeigt sich die Liebe Gottes? Er hat sich entschieden, seinen Sohn für uns zu geben. Warum hat er seinen Sohn für entschieden, für uns zu geben? Ja. Ich will was genau raus. Geht mal mit mir. Eine Hand noch im Epheserbrief und eine zurück in den Römerbrief. Geht mal mit in den Römerbrief. Römer Kapitel 8. Vers 28 folgende. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er erkannt hat, die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Denn die, die er vorher erkannt hat. Komisch. Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Warum hat er sie für uns gegeben? Weil er uns vorher erkannt hat. Und wir wissen, was erkennen bedeutet, gell? Erkennen, er hat sich mit uns in Bezug gesetzt, auseinandergesetzt, in eine Beziehung gesetzt und gesagt hat und die Namen gegeben. Und gesagt, du heißt Willi. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das heißt erkennen. Das heißt nicht, oh, ach so, du bist. Das heißt auch nicht in dem Sinne vorher wissen, wer sich entscheidet oder nicht entscheidet. Das ist nicht damit gemeint. Mit erkennen in der Bibel bedeutet Erkenntnis. Ich mit etwas sich auseinandersetzen, es benennen, in Beziehung zu setzen und sagen, gehören wir zusammen oder nicht. Diejenigen, mit denen er, ich sag mal Namen, denen Namen gegeben hat, heißt das, die hat auch berufen, damit sie gleichförmig werden seinem Sohn. Versteht ihr, wenn Jesus vorbeigeht an einem Baum und dann einen Typen auf dem Baum sitzen sieht und sagt, Zachäus, steig eilends herab, heute muss ich bei dir einkehren. Er ruft ihn bei Namen. Zachäus dachte, werf einen Blick auf den komischen Mann, der komische Wunder tut. Wer wird das sein? Jesus kennt ihn bei Namen. Heute muss ich bei dir einkehren. Das heißt, der Vater will. Er kennt ihn. Das bedeutet erkennen, auseinandersetzen, Namen geben, in Beziehung treten. Ganz ist komplex. Ich hoffe, ich überfordere euch da nicht mit diesen Gedankengebäuden, aber da steckt einfach mehr darin, als nur wissen, wer das ist in dem Sinne. Oder vorher wissen. Das ist damit, denke ich, hier nicht gemeint. Geht mal mit mir wieder zurück in nach vorne in den Epheserbrief und geht mal mit Kapitel 3. Das, was ich gerade gelesen habe vom Epheserbrief, war das erste Gebet von Paulus für die Gemeinde. Und mittendrin hat er noch so ein Zwischengebet, das er auch nochmal betet. Das ist sozusagen der Abschluss von diesem Theorieblock im Epheserbrief. Und schaut mal, was er schreibt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von jedem Vaterschaft im Himmel und auf der Erde bekannt wird. Ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, am dem inneren Menschen. Das heißt nicht an dem äußeren Menschen, das ist nicht im Fleisch, sondern an dem inneren. Versteht ihr? An dem immateriellen Menschen, darum, das ist, was er hier sagt. An dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. So, Freunde, wie wohnt Christus in unseren Herzen? Da ist so ein Geist, und dann schwebt er hinein und dann macht er Wohnung und baut in den Herzkammern. Dann ein Wohnzimmer und dann... Das sind, auch wenn das sehr blöd gesagt, aber das ist voll oft das Verständnis, Christus wohnt in meinem Herzen. Ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen. Ja, wie hast du das gemacht? So aufgemacht? Oder ja, was bedeutet, wie hast du es gemacht, Jesus in dein Herz aufnehmen? Du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Und dann sitze ich da und habe so Frage gesagt, ja, wie für was? Ja, hä? Ja, wie soll das gehen? Was bedeutet Jesus in sein Herz aufnehmen? Lesen wir. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, völlig zu erkennen, völlig zu begreifen, was die Höhe, die Tiefe, was die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wie wohnt Christus in meinem Herzen? Was ist nochmal das Herz? Das Denken. Wie wohnt Christus in meinem Herzen, wenn es mein Denken erfüllt? wenn ich mit meinem Denken mehr und mehr begreife und mein Denken erfasst und mein Denken bestimmt, nämlich die Breite, die Tiefe, die Höhe. Das heißt, wenn meine Erkenntnis über Christus wächst und mein Denken bestimmt, dann bestimmt das übrigens auch meine Willensentscheidung und dann bestimmt es auch was? Mein Verhalten. Das steht im Epheser Kapitel 3, ab Vers 14. Christus in sein Herz aufzunehmen bedeutet, meine Denkweise aufzugeben und mich auf ihn einlassen. Zu sagen, okay, Herr Jesus, wie muss ich richtig denken? Was ist die Wahrheit über mich? Was ist die Wahrheit über dich? Was ist die Wahrheit über die Welt? Lehre du mich. Du musst sagen, was wahr ist. Und dann wird, was sagt er dann? Ich bin die Wahrheit. Und nochmal, aber wir, ich weiß Bescheid. Ich habe das Verständnis, ich habe die Erkenntnis. So ist es. Woher weiß ich aber, wie Jesus ist? Wo kann ich in die Tiefe, die Breite kennenlernen? In der Sprachfähigkeit, gell? Das ist ja Kennenlernen. Deswegen reden wir vom Wort. Das ist, Gott sprach und hat sich mitgeteilt. Und deswegen rede ich von Christus in Buchstaben. Das ist die Tiefe, die Breite, die Höhe. Das übersteigt mein Verstand. Aber schaut mal, ich finde das genial, wie das, also der Christus an unserem inneren Menschen, dass wir da gestärkt werden. Wie passiert das? Indem wir etwas begreifen. Das heißt, was mit Denken zu tun, mit Erkenntnisprozessen zu tun. Was müssen wir erkennen? Christus müssen wir erkennen. Je mehr wir Christus wir erkennen, wisst ihr, zu was das führt? Schaut mal hinein, Vers 17 nochmal. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und jetzt. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wisst ihr, woher der Mangel an Liebe ist? Mangel an Erkenntnis. Viele sagen, ja, weiß nicht so viel Wissen, weil da gibt es ja Streiten, Spannungen und so weiter. Erkenntnis bläht auf. Falsche Erkenntnis. Menschliche Erkenntnis. Erkenntnis Jesu Christi schafft Beziehung. Erkenntnis Jesu Christi schafft Liebe, schafft Gemeinschaft. Denn wenn ich begreife, wer Christus ist, begreife, wie er ist. Und das, sein Denken wird zu meinem Denken. Und was ist sein Denken? Was ist seine Gesinnung nach Philipper 2? Obwohl er Gott war, entäußerte sich selbst und wird Mensch, gleich wie wir. Er demütigt sich, er erniedrigt sich, oder? Er gibt sein Selbstbestimmungsrecht auf. Das ist sein Sinn, sein Denken. Geht mit mir in den Römerbrief, Noel. Wir springen so ein bisschen hin und her. Geht mit mir in Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Okay? Ich glaube, ihr kennt diese Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, euer Leiber darzustellen als lebendiges, ein heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also ich bitte euch, aufgrund dessen, was Gott für euch getan hat, gebt euch ihm Gott zur Verfügung. Stellt euch ihm zur Verfügung als ein Opfer. Bringt ein Opfer für ihn. Euch selbst als Opfer darbringen. Wie passiert dieses Opfer? Übrigens, was der logische, der vernünftige Gottesdienst ist, das ist die Form, wo Gott gefällt. Nicht, was wir oft veranstalten hier. Das ist der Wohlgefällige, das ist, was Gott gefällt. Und schaut mal, wie passiert das? Wie lebe ich ein Leben, das Gott als ein angenehmes Opfer ist? Wie lebe ich ein Leben, wo Gott sagt, das ist gut? Was ist der vernünftige, logische Gottesdienst? Schaut mal Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des... Und für was können wir Sinn, oder wie können wir es anders übersetzen? Denkens. Lasst euer Denken ändern. Das ist nicht, ändert euer Denken, das kann übrigens keiner von uns. Aber was jeder von uns tun kann, die Bereitschaft zu sagen, okay, ich bin ein Bedürftiger, wenn Gott mein Denken nicht ändert, dann komme ich nicht vorwärts. Dann weiß ich gar nichts, dann erkenne ich gar nichts. Oh Herr, ändere mein Denken. ich bin in manchen Dingen so festgefahren, manchmal so geprägt, manche Dinge, keine Ahnung, ich ändere mein Denken. Freunde, wisst ihr, wie viele Gottesdienste wir feiern und wie viele Gemeindemitglieder da sitzen und sagen, nee, das glaube ich nicht. Oh, was redet da für ein Blödsinn? Oder das ist meine Meinung. Wir feiern Gottesdienst. Und jetzt bin ich sehr hart, aber 80-90% sitzen da und sind von ihrem Denken überzeugt. Und wir meinen, das ist jetzt ein guter Gottesdienst. Der wahre Gottesdienst ist hinzusetzen und zu sagen, jetzt bin ich hier, Herr, ändere mein Denken. Verändere mich. Darf ich euch jedem persönlich einfach, das ist sehr persönlich jetzt, herausfordern, für den nächsten Sonntag, sich zu prüfen, ist das deine Einstellung, wenn du zum Gottesdienst gehst? Und ich gehe von Guten aus, ich denke, das ist die Einstellung, die ihr habt. Dafür zu beten und sagen, Herr, bevor ich die Tür aufmache, bevor der Gottesdienst eigentlich ist, sagen, Herr, ich bin ein Lernender. So hast du mich gemacht. Ich will dich erkennen. Herr, gib mir deinen Geist der Weisheit und der Offenbarung, der Erkenntnis deines Selbst. Und selbst wenn der Prediger nicht der Hellste ist, selbst wenn die Lieder nicht die besten sind, selbst wenn das Licht dir zu hell ist, keine Ahnung. Herr, rede du, verändere du mich, verändere mein Denken. Lass mich dich erkennen, in dem allen du redest. Das ist die Haltung, die Veränderung schafft. Ich setze nicht da, ich muss anders denken, ich muss so denken wie Jesus, was wird Jesus tun, what would Jesus do, was. Das ist nicht die Art und Weise, das ist Psychiatrie. Die Art und Weise ist, Herr, ich kann nichts denken. Mein Verstand, das was da ist, übersteigt mein Verstand. Aber du kannst mich lehren. Lehre du mich. Lies mal Psalm 19, wie oft der Psalm sagt, Herr, lehre du mich deine Wahrheit, lehre du mich deine Gebote, lehre du mich deine Satzungen. Dann werde ich wandeln in deinem Rat. Das ist die Haltung. Und wir empfangen keinen Segen. Oft, weil wir nicht in dieser Haltung vor Gott treten. Wir haben entweder eine skeptische oder eine abneigende oder eine schlafende oder eine ignorierende oder eine zornige oder eine hassende oder was weiß ich. Und dann wundern wir uns, warum. Aber dass Gott sogar durch Steine reden kann, oder? Also, auch durch unfähige Prediger. Es liegt an deiner Haltung. Es liegt an dir. Lasst euer Sinn ändern. Und jetzt schaut mal, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Verkommene. Freunde, da braucht ihr keinen Beamer an die Tafel. Hier, esst Nutella. Heirate den, heirate sie, heirate den. Kaufe das Haus, kaufe nicht das Haus. Nimm diesen Job oder nimm diesen Job. Braucht ihr nicht so einen Beamer. Warum? Weil Gott wird euch euer Sinn verändern und dann werdet ihr in der Lage sein, zu prüfen. Ihr werdet in der Lage sein, zu prüfen und sagen, entspricht es dem Willen Gottes oder entspricht es dem nicht? Ist es das, was Gott wohlgefällt oder ist es nicht? Ihr werdet in der Lage sein, weil Gott wird euch das lehren. Also, wir machen nächstes Mal weiter. Ich mache an diesem Punkt jetzt Schluss. Ich habe noch einiges vor mit euch. Ich möchte mit euch nächstes Mal darüber nachdenken, einfach noch ein paar Aspekte von diesem Herz, durch ein paar Bibelstellen des Alten Testaments, des Neuen Testaments durchgehen und vor allem über den neuen Bund dann nachdenken. Hat jemand eine Idee, und das jetzt so als Schmankele, dass auch ihr nächstes Mal, dass es sich lohnt zu kommen, hat jemand eine Idee von euch, was der neue Bund mit dem Herzen zu tun hat? Wer hat den neuen Bund geschlossen? Jesus Christus, oder? Das ist der neue Bund in meinem Blut. Gell? Das Herz. Ah. gibt es solche paar Stellen, dass der neue Bund und ich werde einen neuen Bund mit ihnen schließen, denn ich werde ihnen ein neues Herz geben. Was der neue Bund mit dem neuen Herzen zu tun hat, nächstes Mal.